Was sagt man zu einem Goldschmied bei Bestehen der Meisterprüfung?
Keine Ahnung.
Er hat mit Gravur bestanden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Liebreizend Extreme.
Sind wir froh, dass wir die Sarah wieder so gut hören.
Aber ganz angenehm klinge ich, glaube ich, immer noch nicht.
Na, aber man hört die wieder. Ja. Und der Witz war von mir, wie findest du denn?
Grandios wie jeden deiner Witze.
Danke. Sarah, wie geht's dir? Was hat dich beschäftigt?
Ja, meine Stimme ist so langsam wieder zurück. Ich war auch noch nicht hundertprozentig. Ich fühle mich, glaube ich, heute echt so den ersten Tag ein bisschen besser. Aber es gab noch einen Hexenschuss und Husten und irgendwie waren die letzten 2 Wochen echt sehr intensiv. Aber vielleicht fangst ja eher du mal damit an. Was hat dich beschäftigt, Steff? Weil da kann ich dann danach nur kurz einhaken.
Ich will jetzt einmal final das Wörthersee-Thema abschließen. Dann lasse ich euch auch wieder in Ruhe, weil ich echt oft, glaube ich, drüber gesprochen habe. Es ist ein Projekt, was mich jetzt sehr, sehr viel und lange beschäftigt hat. Und hoffentlich auch noch weiterhin. Aber das werde ich jetzt kurz erklären.
Bitte. Wir sind schon sehr gespannt.
Ich versuche es kurz zu halten. Also, vor 2 Jahren.
Das klingt ist echt 2 Jahre her.
Ja, ist schon fast 2 Jahre her. Vor 2 Jahren hat der Daniel Gollner, so ein cooler Filmer, mich für einen Podcast interviewt, bei mir daheim in den Kitzbüheler Alpen. Und dem hat er irgendwie gedacht, was ich so mache, mit Zeppelins King und die ganzen Filme, die wir so gemacht haben, mit dem Kumpi zusammen. Und der hat dann mich in Kontakt gebracht mit dem Roland Zint, das ist der Geschäftsführer von Wörthersee Tourismus. Weil der jemanden gesucht hat, um irgendwas Neues zu machen, weil er hat die Tourismuswerbung nicht mehr sehen können. Da hat immer gesagt, das ist alles austauschbar, ob unter dem Berg jetzt Wörthersee oder Nordkette steht, ist jedem völlig wurscht, weil es keiner, weil es ein Gast oder Gästin aus dem Norden zum Beispiel eh nicht differenzieren kann. Das ist nicht das Hauptkriterium, wonach man sich einen Urlaubsort aussucht, weil die Seen schauen irgendwie alle gleich aus, die Berge schauen alle gleich aus, die Skigebiete
voll.
Haben alle viele Pistenkilometer und die neuesten Lifte. Wie willst du denn da rausstechen? Er hat gesagt, er will Kopf und Kragen riskieren. Und dann sind wir nach ein paar Gesprächen auf die Idee gekommen, ja, dann machen wir eine fette Serie bei euch. Und was denn, hat er dir da gleich eine Netflix-Serie im Kopf? Aber ja, sehr, sehr unrealistisch.
Was weil, du musst es ein bisschen erklären, ja, weil du ja, bist so Netflix, tief im Thema ja, okay. drinnen.
Ja, eine Netflix-Serie kostet 10 Millionen Euro plus minus, je nachdem, was man macht. Das ist ein ewig langer Prozess und da kann man nicht einfach hingehen und sagen zu Netflix, ich habe eine Idee, sondern es sind sehr, sehr lange Prozesse mit
kann man da nicht einfach anrufen und sagen, ja. Hi Netflix, du, also wir hatten uns da was überlegt.
Leider nein, ich glaube, also mittlerweile haben wir da jetzt auch viel Erfahrung gesammelt, dass das eben nicht so läuft im Filmgeschäft, sondern man muss sich alle Schritte erarbeiten. Ja, dann haben wir uns gedacht, was können wir denn trotzdem machen, was aber in die Richtung geht? Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, tun wir halt nur so, als ob. Und jetzt haben wir gesagt, wir machen einen Trailer, der schaut so fett aus, als würde es eine neue Serie geben. Die gibt es aber dann gar nicht. Das ist dann quasi der PR-Clou dahinter. Und so war das dann jetzt. Letztes Jahr haben wir dann im Herbst das produziert. Wir haben die Mega-Crew zusammengestellt. Die ganzen Schauspieler, die wir jetzt eh schon oft erwähnt haben. Manuel Rubey, Julian Waldner, Michael Pink, Sarah Jung, Reinhard Novak und auch die Alena Gerber und die Anna Striegel, die waren alle da mit dabei, die haben wir einfach angeschrieben über das Management. Alle waren von der Idee überzeugt und haben es so geil gefunden, dass die alle ja gesagt haben.
Was ja eigentlich ein bisschen eine Überraschung war, ja, oder? Voll. Weil so manches Management war jetzt vielleicht ja nicht ganz so überzeugt am Anfang, beziehungsweise man konnte jetzt ja auch nicht wissen, ob sich das PR-mäßig im Nachhinein vielleicht negativ auswirkt und weil es so eine junge Crew war und ihr seid jetzt ja keine namhaften Produzenten, was jetzt Spielfilm oder Serien betrifft. Also da kannte euch ja auch niemand. Also die haben eigentlich ja auch ein Risiko auf sich genommen, so gesehen.
Voll. Und es waren das Management für die Schauspieler war teilweise eh sehr, sehr kritisch, wo wir sogar gedacht haben, vielleicht dringt es gar nicht vor bis zu den Schauspielern. Ist es dann aber und von den Schauspielern ist dann immer zurückgekommen, ich will das unbedingt machen, weil die haben das zum Glück erkannt, wo sie dann das kurze Drehbuch zum Trailer gelesen haben was das für ein Potenzial hat, mit eigentlich einem geringen Invest von 2-3 Drehtagen pro Schauspieler maximal, quasi für den Invest, der ja eh normal bezahlt ist, die Möglichkeit zu haben, in einer vielleicht irgendwann mal Serie mitzuspielen, ist ja eigentlich geil. Und die haben den Ansatz so geil gefunden, dass wir das quasi so von hinten aufrollen. Das heißt man dann so Proof of Concept. Wir haben jetzt quasi gezeigt, was wir können, wie die Serie ausschauen könnte. Und das hat jetzt so guten Anklang gefunden, dass eben die Schauspieler gesagt haben, ja, wenn es zur Serie kommt, sie sind hundertprozentig dabei. Wir haben jetzt schon so gute Gespräche gehabt mit potenziellen Co-Produzenten und potenziellen Streamer. Also unser Hintergedanke, der von Anfang an immer da war, vielleicht wäre dann wirklich eine Serie draus, wenn der PR-Gag, wenn die Bombe hochgeht. Und ja, es schaut jetzt wirklich gar nicht schlecht aus. Es gibt immer noch 15 bis 50 Stolpersteine, woran das nur scheitern könnte. Aber das ist ja immer so bei so großen Projekten. Aber es ist auf jeden Fall realistisch. Und eben, wo am 1. April der Trailer online gegangen ist, war ja 2 Wochen so Mystery-Phase. Man hat nicht gewusst, gibt es die Serie, gibt es nicht. Und alle haben so getan, als würde es geben, die ganzen Eingeweihten. Und wir haben immer nur vom Serienprojekt geredet. Also in jeder Pressemitteilung ist gestanden.
Ja, ihr habt nicht gelogen.
Wir haben nie gelogen. Wir haben nie ganz die Wahrheit gesagt, aber auch nie gelogen. Es ist immer gestanden, der Trailer ist online von dem neuen Serienprojekt am Wörthersee. Und für uns ist es ja ein Serienprojekt. Wir wollen ja, dass die Serie gibt. Von dem her ist das Wording ja voll korrekt. Und ja, manche haben es halt so aufgenommen und haben halt kommuniziert, da gibt es eine neue Serie am Wörthersee. Das ist ja dann quasi Interpretationssache der Journalisten und der Medienplattformen. Und es ist dann echt medial voll abgegangen. Und vor allem ist dann nochmal abgegangen, wo wir am 15. April eben, wo wir letzte Woche in Velden waren, wo wir auch mit Julian das Interview aufgenommen haben für unseren Podcast. Da ist das dann quasi die Katze aus dem Sack lassen worden. Ist alles nur unter Anführungszeichen ein fetter PR-Stunt der Region Wörthersee-Rosenthal. Und die sind damit quasi mit uns voll neue Wege beschritten, was Tourismuswerbung betrifft. Weil es hat es so in der Form irgendwie bei uns auf jeden Fall noch gar nicht gegeben. Es hat so Fake-Trailer mal gegeben beim Quentin Tarantino, bei manchen Filmen hat es davor zum Beispiel von Machete einen Fake-Trailer gegeben.
Der kenn dann, ich natürlich
kennst
alles.
Du natürlich nicht. Ja. Und da hat die Fanbase dann so gehypt, dass sie wirklich den Film gemacht haben. Also ähnliches Phänomen. Und bei uns jetzt hat es auch so einen Hype gegeben und die Leute waren ja teilweise echt enttäuscht, dass die Serie nicht wirklich gibt.
Ich habe echt auch ein paar Nachrichten gekriegt von Leuten, die haben gesagt, wow, voll schade so und gefreut. Ich habe mich gefreut.
Ja, und es ist so, es hat so einen amerikanischen Touch, weil wir waren komplett frei, was den Inhalt betrifft, was auch total unüblich ist. Also wir arbeiten ja mit anderen Firmen und Tourismusregionen zusammen. Da kriegt man schon manchmal natürlich sehr inhaltliche Auflagen, was man kommunizieren darf und was nicht. Zu Recht, oder? Jede Region positioniert sich irgendwie und hat halt ihre Kommunikationsstrategie. Da muss man sich ja dran halten, wenn man für die was produziert. Aber in dem Fall war das so ein richtiger Ausreißer und wir haben freie Hand gehabt und machen dürfen, was wir wollen. Und deshalb schaut es jetzt auch so geil aus und es hat, wie gesagt, bei Co-Produzenten, bei anderen Filmemachern, die nichts damit zu tun gehabt haben. Wir haben Feedback gekriegt von irgendwelchen Regisseuren, die damals ein Schloss am Wörthersee gemacht haben. Das Einzige, was sie daran stört, ist, dass sie nicht involviert waren und so. Also richtig Lob gekriegt auch von drumherum, wie gut das produziert war. Ja, und jetzt haben wir mit 2 Autoren, also mit Patrick Neubeck und mit der Kim Strobel eh schon weitergearbeitet an der Entwicklung. Und jetzt sind wir mitten in den Gesprächen, ob es vielleicht wirklich eine Serie wird. Also dann hätten wir als kleine Innsbrucker Filmbude schon ein paar Schritte übersprungen, wenn wir wirklich Co-Produzenten einer Streaming-Serie werden würden.
Was ist denn deine Aufgabe dann als Produzent? Vielleicht musst du das auch nochmal erklären, weil ich glaube, das ist eigentlich so nicht greifbar, wenn man nicht irgendwie tief in dieser ganzen Filmszene drinnen ist.
Also die Aufgabe eines Produzenten ist, egal wie, den Film zu realisieren. Von der Aufstellung des Budgets bis hin zu Leute engagieren, die die Herstellung machen, also die Herstellung des Films dann. Das
also
kann man zum Beispiel.
Filmer und.
Genau, das kann man zum Beispiel auch komplett auslagern.
Cutter.
Wir können Beispiel unsere drei Produzenten bleiben und eine riesengroße Bude, weil wir jetzt quasi die Rechte an dem haben, uns noch dazu holen für die Herstellung. Erfahrene Leute. Also die Herstellung heißt dann quasi am Set zu stehen und das umzusetzen mit Kamera und der ganze Crew und Licht und was alles dazugehört, bis hin zur Postproduktion. Das ist quasi dann der Schnitt und Edit. Aber bis es soweit kommt, dass die ganzen Leute angestellt werden für einen Film, so wie das in der Filmbranche üblich ist. Es werden die Leute, sind meistens Freelancer, werden für einen Filmdreh angestellt. Und bis es immer so weit kommt, muss ja ein Produzent ein Projekt überhaupt in die Welt rufen. Und das ist jetzt quasi unsere Aufgabe. Wir haben das Projekt jetzt in die Welt gerufen, haben jetzt auch schon an dem Serienkonzept weitergearbeitet. Also es, wenn es was wird, soll es 6 Episoden werden, a 45 Minuten. Für das ist ein gewisses Budget geplant, um das den Standard halten zu können. Und jetzt sind 1000 Gespräche und Verhandlungen eh schon teilweise gewesen und werden auch nur anstehen, wie man das ganze Ding auf die Straße kriegt. Also da arbeitet man dann mit einem weiteren Co-Produktionspartner zusammen.
Es ist so komplex,
ist voll
wie du
komplex.
Es erklärst.
Mit weiteren Streamern, mit Fernsehsendern, die Lizenzen kaufen und so weiter. Und es gibt auch nicht nur einen Weg, es gibt 1000 Wege, wie man das jetzt machen kann.
Und es ist halt Österreich und nicht Hollywood. Also in Hollywood, keine Ahnung, oder auch wenn man in Amerika irgendwelche Serien produzieren will, oder? Dann ist das halt einfach ganz anders. Da gibt es viel mehr Budget, viel mehr Geld in Österreich, viel mehr zu machen. Das fand ich eben auch so krass. Das ist halt so eine
Der Unterschied ist,
schwierige Branche eigentlich ist. Also sowohl für Produzenten, für Sender ja letztendlich auch, oder? Weil eigentlich kein richtiges Geschäftsmodell so dahinter ist. Aber warum ist das dann in Amerika so extrem lukrativ, oder? Es ist ja so, dass in Amerika gibt es einfach Investoren, die ihr Geld einsetzen, um quasi einen Film, eine Serie zu produzieren und dann sozusagen auch einen Gewinn daraus machen, weil ein Investor will natürlich mit seinem Geld, was er einsetzt, bestenfalls natürlich einen Gewinn erzielen.
Genau.
Und es funktioniert ja in Europa nicht so richtig. Aber warum ist das so?
Genau, das habe ich dir eh schon mal erklärt. In Amerika ist es halt, da gibt es Hollywood seit, ja, wie lang? Die haben Film, blöd gesagt, erfunden. Und
seit wann gibt es Hollywood? Das war ich auch mal eine Frage. Das muss ich jetzt googeln, parallel.
So 100 Jahre, hat er schon jetzt.
Warst du das als Filmproduzent gar nicht?
Das ist jetzt nicht unbedingt die wichtigste Info. Ich kann ja derweil erklären, warum das so ist. Also
1887 entstand Hollywood.
Boah, sind ja schon bald 150 Jahre.
Mhm.
Okay. Ja, krass. Genau, und die haben das ja irgendwie so erfunden. Auf jeden Fall ist es in Amerika, ist Filme machen ein richtiges Geschäftsmodell, richtig, ist voll wirtschaftlich. Und bei uns im deutschsprachigen Raum sind wir sehr abhängig von Förderungen, um Filme und Serien überhaupt realisieren zu können. Und das ist schon mal der riesengroße Unterschied.
Aber sind Förderungen dann Steuergelder?
Ja. Sind Steuergelder und die haben ja einen wirtschaftlichen Effekt dann auf die Region. Also wenn du Förderungen kriegst in Österreich, dann musst du das natürlich auch in Österreich wieder ausgeben. Du kannst nicht mit dem Geld nach Thailand fahren und alles da verpulvern, sondern das musst du natürlich da auch ausgeben. Sogar halt teilweise auch mehr. Das muss man natürlich auch belegen. Und damit ist es auch gerechtfertigt, dass der wirtschaftliche Effekt die Förderungen rechtfertigt. Aber das Problem ist eben, da man von dem so abhängig ist, und auch keine richtigen Gewinne erzielen kann mit deutschsprachigen Filme und Kinofilme und Serien.
Weil einfach der Dachraum zu klein
genau.
ist, oder wie?
Es ist auch allein, es gibt so eine Studie in Deutschland, zum Beispiel eben, die Leute schauen keinen eigenproduzierten Content gerne. Die schauen am liebsten die Hollywood-produzierten Sachen. Und in Hollywood gibt es die Box Office, da kannst du als Investor 3 Millionen investieren und kann halt auch sein, dass du mehr wie das, was du investiert hast, dreifaches, vierfache vielleicht wieder rauskriegst, wenn es gut läuft. Du kannst mit Filmen auch Verluste machen, kannst aber auch Gewinn machen. Und bei uns ist es halt immer so, es wird erst produziert, wenn es gedeckt ist, dafür sind aber keine Gewinne erwartbar.
Das heißt,
also es
für private Investoren
Risiko.
Ist es halt einfach auch nicht lukrativ, sich daran zu beteiligen.
Quasi gar nicht attraktiv. Es ist kein Risiko dann quasi, weil wenn es finanziert ist, wird es ja eh gemacht. dann kannst du aber auch keinen Verlust mehr, keinen großartigen mehr machen, weil es ja finanziert ist. Aber dafür hast du jetzt auch keine riesen Gewinne zu erwarten. Und das hat sich halt einfach in den letzten Jahren, anscheinend ja 150 Jahre, halt so etabliert, dass das in Amerika voll der Markt ist, auch mit Risiko. Und bei uns eben nicht. Und die stecken zum Beispiel von den Produktionsbudgets ein Drittel manchmal in die Pre-Production, also in die Planung. Und bei uns sind es so 1-3%. Da fehlt es schon mal. Und dann vor allem fehlt es an der Verwertung, am Marketing. Wenn zum Beispiel Dune, hast nochmal 150 Budget hat, kann sein, dass die nochmal mehr als Doppelte in das Marketing stecken.
150 Millionen meinst du?
Ja.
Ja, du redest in so einem Fachdeutsch, also sorry. Da muss ich mich konzentrieren, dass ich mitkomme und ich bin jetzt, glaube ich, noch mehr involviert ja. als
also da kann sein, Hörerinnen. Da kann sein, dass wenn ein Film 150 Millionen kostet, dass die nochmal über 200, 250 Millionen ja, ins Marketing weltweit stecken.
Ja, oder Barbie. War das mit ja, Barbie? Eben. Also das war ja nicht organisch, dass zufällig irgendwelche InfluencerInnen auf TikTok
genau.
dann Videos darüber gemacht haben, ja. sondern die sind natürlich bezahlt und das...
Und bei uns, wenn ein Kinofilm 5 Millionen kostet, dann kannst du vom Glück reden, wenn es nur mal 500.000 Marketingbudget gibt. Mm. Und das ist halt, ja.
Ich habe auch so Nachrichten gekriegt von Leuten, also es war eine Nachricht, muss man jetzt ehrlicherweise sagen, die hat dann geschrieben, 500.000 Euro Budget für einen Trailer rausgeballert sozusagen und Steuergelder, Fragezeichen. Und dann... Also ich habe jetzt leider Gottes auch noch nie in solchen Dimensionen irgendwie Kampagnen umgesetzt. Das wäre eigentlich ganz cool,
sowas mal zu machen. Und es sind jetzt Steuergelder.
Na, erstens war es jetzt wirklich ja, es war jetzt ja das Budget vom Tourismusverband, das dafür verwendet worden ist, aber dass das halt auch ganz normale Summen sein, die einfach ein großer Tourismusverband sonst einfach in Werbung investiert. Dann hat man halt Videos gemacht, Image-Videos gemacht, irgendwelche Image-Bilder geshootet und so und dann mit dem ganzen Media-Budget oder ist man ungefähr bei einer ähnlichen Summe.
Wir sind jetzt, wir haben heute vorher kurz einen Call gehabt, der Media-Reach ist ja eh schon, also das Ziel von der Kampagne an sich, auch wenn es keine Serie wird, ist schon mehr als übertroffen.
Ja, also man schafft es ja eigentlich mit einer klassischen Kampagne, hätte man jetzt nie das erreicht. Also diese Reichweite, oder? Ihr habt 1,8 Millionen Views auf YouTube.
2 Millionen bald, ja.
Und generell, es ist quasi in jeder, oder eigentlich fast in jeder Tageszeitung in Österreich ist darüber berichtet worden, vor allen Dingen dann nach dem 15. April. Und das schafft man halt einfach nicht, indem man einfach irgendeine stinknormale Kampagne rausgibt. Also der Wörthersee war schon die letzten Wochen in aller Munde irgendwie in ganz Österreich.
Ja.
Und das muss man dann natürlich erstmal schaffen. Und was ja auch Studien belegt haben, da war ja eigentlich auch noch ganz ein spannender Vortrag dann in Velden am Wörthersee vom Uwe Walter, der ja auch Storyteller ist und viele große Sender und so weiter beratet in dem Bereich und der auch nochmal irgendwie so ein paar Beispiele dargelegt hat. Wir schauen ja auch gerade Outlander. Ja. Und oder wir reden die ganze Zeit schon, wir müssen unbedingt mal nach Schottland auf Urlaub, jetzt sind sie gerade in Jamaika. Und gestern haben wir schon gedacht, Jamaika wäre eigentlich ja ein cooles Urlaubsziel. Also was wirklich so Filme, Serien und natürlich, wenn du das irgendwie so nativ irgendwie aufnimmst, oder das ist keine Werbung von einem Tourismusverband, sondern du siehst einfach was, du siehst schöne Bilder, du siehst schöne Strände und so oder schöne Natur.
Die Studie hat gesagt, in Großbritannien, 8 von 10 Personen entscheiden das Urlaubsziel aufgrund von Filmen.
Ja.
Und das ist schon, das sagt ja eh alles, oder?
Voll.
Also bei uns auch, oder? Das ist Soko Kitzbühel, Bergdoktor.
Ja, was ist das für ein Hype am Wilden Kaiser Bergdoktor?
Ja, das sind extremste Ausreißerbeispiele, wie sehr das einen Effekt haben kann.
Ja.
Natürlich Neuseeland, Herr der Ringe, Dune jetzt, die haben ja, wo haben die überall gedreht?
Weiß ich gar nicht. Gesehen.
Und Game of Thrones war ja auch sowas, die haben in Kroatien, in England, in Island.
Kroatien, ja.
Genau, die Regionen sind ja explodiert vor die Game of Thrones Fans und so. Hat alles natürlich auch Schattenseiten, weil er dann alle dahin pilgern. Aber ja, als Tourismusregion will man ja, dass die Menschen kommen. Und ja, das ist halt einer der Wege.
Mhm.
Genau. Ja, und da stehen wir jetzt. Also jetzt habe ich endlich einmal alles, was bisher geschah, erzählen dürfen. Und es war echt eine mega Reise bisher und sie ist ja hoffentlich noch nicht zu Ende. Und wir arbeiten mit Hochdruck dran, dass es eine Serie wird. Also, und hoffen mal, dass die Crew und der Cast, also Schauspieler und alle Mitarbeitenden, so bleiben. Großteils, wie es halt geht, weil es halt echt super funktioniert hat und wir halt auch bewiesen haben, dass man die Qualität liefern kann.
Ich finde es wirklich so faszinierend, woher du manchmal die Eier nimmst.
Ja.
das haben wir ja auch schon öfter mal als Thema gehabt, aber du hast eine Idee und du warst dann am Ende, dass du abliefern kannst. Das finde ich so faszinierend.
Ja, ich liebe es bei sowas, Leute anzufixen und ein
hast
Team.
Hast du jetzt feuchte Augen?
Ja. Und ein Team zusammenzustellen. Das liebe ich, weil das war jetzt im Laufe des Projekts eigentlich immer der Projektmanager, der schaut, dass es nicht am Bach runtergeht, weil es hat immer wieder Phasen gegeben und Zeitpunkte gegeben, wo das scheitern hätte können, auch jetzt bis zu dem Trailer. Also auch ja, vor der Trailer-Produktion.
Das ist deine Gabe. Das ist wirklich, also ich durfte ja mit dabei sein. In Feldnis hat ja bei uns an und zu Diskussionen geführt, soll ich da jetzt mit? Ist es eigentlich mühsam, wenn ich dabei bin? Wir haben ja dann auch das Podcast-Interview eben mit Julian Waldner gemacht. Also von dem her war es ja dann gut, dass ich dabei war. Und ich wollte es natürlich auch sehen. Es war spannend, an deiner Seite dabei zu sein. Und ich begleite dich ja quasi von Anfang an. Ich weiß noch, wo du gesagt hast, heute war der Tourismuschef vom Wörthersee bei uns im Büro. Das kann echt ein geiles Projekt werden. Also ich war es, diese Fetzen noch. Und dann das jetzt quasi so mitzuerleben, deswegen war es für mich eigentlich auch voll schön, dass ich in Felden dabei sein habe dürfen.
Ja.
Und da hat dann auch der von der BR-Agentur nur zu mir gesagt, da hat dein Mann schon echt was Großes auf die Beine gestellt. Und dann habe ich nur so gedacht, ja, krass, und das ist wirklich deine Gabe. Du schaffst es, Menschen dann irgendwie so zu begeistern und von dieser Idee zu überzeugen, dass sich so, der Julian Waldner hat es letzte Woche auch öfter im Podcast gesagt, dann, dass sich so wie so ein Domino-Effekt dann ergibt, dass quasi sich immer mehr Leute angesprochen fühlen, da öffnen sich plötzlich Türen, wo man gar nicht gewusst hat, dass Türen sind. Oder ihr habt die Aufgabe gehabt, einen erfolgreichen, bekannten Schauspieler für das Projekt zu gewinnen, und plötzlich haben aber alle, die ihr angefragt habt, waren plötzlich bei diesem Projekt dabei. Und die Resonanz jetzt. Und ich bin wirklich ja viel in Felden gesessen, ich hatte ja Zeit und habe so viel nachgedacht und irgendwie auch so überlegt, ich hätte mir so die Hosen angeschissen. Also ich hätte so viel Schiss gehabt, sowas selber zu machen, und hätte so viel gezweifelt. Und das, ich frage mich immer, wie du das kannst. Woher kommt das?
Ich weiß nicht, ich frage mich da gar nicht, weil was soll denn passieren?
Naja, okay, also da kann ich da, in meinem Kopf gibt es 50 Szenarien. Was hätte schief gehen können entlang des Weges dieses Projektes, vom Budget angefangen? Hätte ich das Budget gehört, wäre ich schon so gewesen, oh Gott, ich glaube, sowas habe ich noch nie gemacht, oh mein Gott, ich glaube, ich kann mit dem nicht umgehen, und was mache ich denn da, und die Crew? Und auch, dass ja dann, es fügt sich ja dann wie so ein Puzzle zusammen, auch der Patrick irgendwie, das sind ja alles irgendwie junge, aufstrebende Leute, der Kameramann, oder die, das sind jetzt ja die Leute, die mega Erfahrung haben, du warst dann, die sind voll gut, und du schaffst es dann, Menschen zusammenzubringen, und plötzlich entsteht da was, weil jeder so sein Bestes dazu beiträgt. Und das ist, also von außen ist das unfassbar faszinierend, das zu beobachten. Das muss ich echt wieder sagen.
Ja. Es war sowas, haltet mir auch so am Leben beim Arbeiten, finde ich. Ich brauche das irgendwie. Anders kann ich irgendwie gar nicht arbeiten, dass wir mit Leuten, die einfach auch überzeugt sind. Weil wenn das irgendwann stupide wird und so repetitiv ist und du immer das Gleiche machst, das kann ich nicht.
Na,
da die irgendwie
voll,
zugrunde gehen, glaube ich. Ja, ich mache auch die meisten Sachen. Ich glaube, sowas wie das, das wird es ja auch nicht nur mehr geben.
Na,
das funktioniert jetzt einmal. Das hat, jeder sagt, boah, die haben das jetzt so von hinten aufgerollt. Volle smart, oder? Sie haben jetzt was abgeliefert, was für sich schon funktioniert hat. Und wir haben jetzt was zum Herzagen, wie das Ganze ausschauen könnte, schon mit den Schauspielern. Normalerweise schreibst du ein Drehbuch, dann holst du ein LOI, das heißt Letter of Intent von verschiedenen Schauspielern, die das vielleicht gut finden. Dann gehst du zum Streamer und sagst, der Schauspieler wäre dabei, wenn es was wird. Schau, da ist seine Unterschrift. So schaut das Drehbuch aus. Ja, das passiert halt bei denen jeden Tag 10 Mal wahrscheinlich, dass so jemand daherkommt, auch mit namhaften Schauspielern im Gepäck. Ja, wie stichst du da raus? Es gibt große Produktionsbuden, die nehmen das Geld in die Hand, mit Top-Autoren einfach was zu schreiben und mit dem dann dahin gehen. Das können ja wir gar nicht. Du kannst ja nicht 100.000 Euro einfach mal vorstrecken und
einen
Autor
also,
anstellen.
Na, aber was bist du die letzten 1,5 Jahre oder ihr mit Landscape in Vorleistung gegangen. Voll. Und letztes Jahr erinnere die an die Durststrecke auch. Also letztes Jahr war einfach kein easy Jahr für euch als Firma, ja, weil einfach so viel da reingebulvert worden ist, wo man, also ich immer nur gedacht habe, hoffentlich geht es in irgendeiner Form auf. Und es ist ja, jetzt ist zwar quasi diese, der Erfolg des Projektes, aber es ist jetzt ja quasi, Reichweite ist nicht gleich finanzieller Erfolg, oder? Wenn man das jetzt so sagen kann. Also da steckt jetzt so viel drinnen, an Vorleistung, an Vision, was jetzt ja quasi aber nicht, also da ist die Gegenleistung ist jetzt noch nicht da für die. Ich weiß, dass du die voll ernährst, voll von dem, von der Vision und dass es bis jetzt alles geklappt hat, aber natürlich jetzt auch, dass natürlich eine Serie draus werden soll. Und dann muss natürlich auch sozusagen der finanzielle Erfolg sich einstellen, oder?
Wir haben jetzt auch schon viele Anfragen jetzt wieder gekriegt für kleinere Werbeproduktionen, weil man sieht, okay, wir können ja auch mehr. Also das hat jetzt schon gefruchtet. Und ich vertraue auch noch voll drauf, aber dass das eine Serie wird, weil es schaut auch gerade ganz gut aus.
Na, ich glaube da auch voll an euch
aber
und an
stimmt.
die und
aber
so. Aber es ist trotzdem so, es ist halt immer wieder so, bei mir schaltet sich dann immer der Kopf dazwischen, der dann wieder so manchmal diesen Realitätscheck und ich stelle dir dann ja auch diese Fragen und dein Partner zum Glück ja auch, der Gumpi, der da auch manchmal dann wirklich nur, ich glaube, du wärst halt manchmal schon mehr so head in the clouds und bist halt sehr in der Vision und manchmal fehlt halt dann dieser Realitätscheck dann dazwischen, oder?
Ja, genau, das ist richtig.
Aber da hast du ja eh ein mega Match einfach auch mit dem Gumpi, der...
Voll.
Ja, ich glaube, so wahnsinnig gut ergänzt.
Und der ist auch so smart, wenn er auf der Bühne steht und was dazu sagt und sagt, das ist so.
Ja, ihr seid einfach wirklich ein Dream Team.
Ein Dream Team.
Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin das dritte Rad am Wagen in der Ehe.
Das fünfte.
Ah ja, das fünfte Rad.
Ja, na, so viel zum Projekt. Ich werde euch sicher weiterhin mal wieder berichten, wie es läuft. Aber es war bis jetzt mega geil. Und eben, ich finde eben, wenn man sowas auf die Beine stellen will, und so wie wir können da nicht mit Geld in Vorleistung gehen. Was hast du dann sonst? Du hast Energie und Zeit, die du halt reinstecken kannst. Mit dem muss man natürlich schlau umgehen, mit der Ressource. Aber man sieht, was man mit der Ressource alles machen kann, die theoretisch jeder hat.
Das stimmt. Oder? Ja, und auch diesen Glauben an sich selber. Und das finde ich, das inspiriert mich auch. Und weil du jetzt ja gesagt hast, die Ressource ist Zeit, eigentlich ist ja Zeit die kostbarste Ressource, die du hast, oder?
Voll.
Und ich finde jetzt aber auch da, alleine wie es jetzt gelaufen ist, mit welchen Menschen man dann plötzlich, also ihr jetzt durch die genauso, dass man dann plötzlich so auf du und du mit irgendwie bekannte Schauspieler in Österreich ist und voll tolle Gespräche irgendwie führen darf und das ist ja dann schon was, wo die Zeit voll cool investiert ist.
Ich finde auch, allein das Kennenlernen von Menschen macht mir immer so Spaß. Das bereichert immer, finde ich. Jeder hat seine Geschichte zu erzählen. Wenn dann die Leute deine Geschichte erkennen, ist einfach auch cool und vor allem, wenn sie sie cool finden, ist es einfach geil. Und jetzt eben, heute haben wir wieder, jetzt kann man eben schon Leute auf uns zu, was das Projekt betrifft. Und das ist schon cool. Dann ist man nicht so der Bittsteller und will sowas, sondern man ist gleich auf Augenhöhe.
Ja.
Und dann haben alle was davon.
Ja, das habt ihr euch jetzt erstmal erarbeiten müssen.
Ja.
Auf das könnt ihr wahnsinnig stolz sein. Ich bin auch voll stolz auf die.
Und
auf euch.
Es war echt mal so eine Last von den Schultern gefallen. Vielleicht sind wir auch deshalb beide ein bisschen krank geworden.
Also ich muss wirklich sagen, das war jetzt das, was mich beschäftigt hat. Jetzt geht es irgendwie krass um das Projekt.
Was hat die beschäftigt?
Ich war wirklich
schon eine halbe Stunde gelabert, sorry.
Ja, ist ja okay. Ja. Ich war wirklich nur Begleitung am Wörthersee und es war jetzt ja schon so, dass halt wir wirklich viel Programm die letzten Wochen, oder zuerst waren wir in Wien und das bedeutet ja immer Kinder betreuen und so, das ist generell für mich immer auch so a Mental Load, dass in meinem Kopf einfach extrem viel gleichzeitig auch so Mom gilt, dass ich mir denke, oh, jetzt, man ist halt bei Oma und Opa oder bei der Oma, also ihnen geht's gut, aber trotzdem ist immer so viel drumherum und dann hätten wir nur andere Termine gehabt, die haben wir dann eh kurzfristig ja absagen müssen, weil es irgendwie eh schon gesundheitlich nicht so gut gegangen ist und wir gesagt haben, hey, wir müssen gerade Kräfte sammeln, weil ansonsten sind wir wirklich krank, wenn es da nach Felden geht. Und wir waren dann ja in Velden, da hatte ich dann ja schon gar keine Stimme mehr den ganzen Tag. Und
Tag!
Und als wir dann Dienstag, Mittwoch wieder daheim waren, ich war wirklich wie zwei Tage, wie so ein bisschen wie aus dem Leben gebeamt. Ich habe es wirklich Mittwoch geschafft, eine Aufgabe zu erledigen und Donnerstag im Büro geschafft, eine Aufgabe zu erledigen. Und es war, ich war energetisch komplett leer. Meine Social Batteries waren komplett aufgebraucht. Dann eben ist mir gesundheitlich auch nicht gut gegangen. Also es war irgendwie so, dass ich mir gedacht habe, krass, wie anstrengend das war, obwohl es so, ich empfinde es als so positiv, also es waren ganz viele positive Gespräche, es war voll aufregend, das alles mitzuerleben, aber es war danach, als hätte man wieder einen Stecker gezogen.
Ja, bei mir auch war es so ähnlich. Es war einfach echt intensive Zeit,
ja.
Wir haben ja nicht nur das Projekt gehabt, sondern auch mit Podcast und was man halt sonst so die ganze Zeit machen und waren sehr viel unterwegs, auch viel gereist, oder? Oft im Zug sitzt und nach Wien und nach Felden. Du bist am Mittwoch
dann sogar nur nach Wien gefahren für einen Termin wieder.
Genau. Und das sind dann schon, ist dann schon ein bisschen strapaziös gewesen, muss man sagen.
Deswegen, ich bin gerade wirklich wieder so, und es dauert gerade echt lange, wieder aufzudanken und wieder so in meinen Rhythmus zu finden. Ich habe jetzt mal wieder so ein bisschen gerade den Alltag strukturiert, mal wieder eingekauft, dass wieder mal was im Kühlschrank. Also es fängt ja schon mit solchen Sachen an, oder? Dass wir eigentlich nur noch so auf wie sagt man denn, Energiesparmodus waren, so, ah ja, dann wir haben nichts eingekauft, aber wir sind ja eh wieder unterwegs, ah ja, bestellen wir wieder Essen, dann isst man ungesund, dann schlaft man zu wenig, also es ist ja dann wie so eine Spirale und dann natürlich sagt der Körper, okay, stopp, so, jetzt ja, ist es wieder mal vorbei. Und ja, das war irgendwie so und nach wie vor bin ich gerade nur an dem Punkt, wo ich mir denke, ah ja, genau, jetzt muss ich mit meinem Content wieder langsam reinfinden, wieder ein bisschen einen Plan aufstellen, wieder ein bisschen vorproduzieren und so und irgendwie, ja, es war intensiv. Und dann finde ich es aber auch wieder so bewundernswert. Wir waren ja am Sonntag noch im Kabarett von Manuel Rube und Simon Schwarz, das Restaurant. Wirklich eine große Empfehlung an der Stelle. Ich bin prinzipiell eigentlich nicht so der Fan von so Austro-Kabarets, beziehungsweise habe ich, glaube ich, auch
du
so gut
ja wie, noch nie, oder?
Ich wollte gerade sagen, ich habe, glaube ich, kaum was gesehen, aber auch, weil es mich prinzipiell nicht so angesprochen hat, so die typischen österreichischen Kabarettisten, hat mir jetzt nicht so abgeholt und dann hat uns aber der Manuel Rube da irgendwie ja nur eingeladen zu sich und es war richtig cool und dann habe ich mit ihm danach, davor eigentlich, auch noch so ein bisschen Quatsch und auch noch so überlegt, krass, was hat denn der auch für ein Programm abgeliefert? Mhm. Der hat irgendwie jeden Tag Lesungen, dann am Wochenende in Innsbruck waren am drei Samstag eine Folge und am Sonntag waren zwei Vorstellungen, also Doppelvorstellungen. Und ich habe dann nur gesagt, boah, ganz schön intensiv bei dir gerade auch. Und dann so, ja, voll. Und ich dachte, krass eigentlich, ja. Glaubst du, also wie macht denn der das? Und der war ja in Velden auch noch bis 1 Uhr früh mit dabei, oder? So.
Ich glaube auch, dass es ein bisschen gebündelt ist. Es wird nicht jeder Tag so ausschauen, aber es ist ja sein Job.
Voll, ich glaube auch, dass das ja voll Spaß macht, aber trotzdem, ja. Ja, wie gesagt, vielleicht hat es mich so ausgelaugt, weil ich ja eigentlich wirklich nur, es war jetzt ja nicht mein Projekt oder es hat mir jetzt so außer an Erfahrung ja nichts gegeben oder weißt du, wie man. Mhm. Aber ich habe mir dann nur gefragt, wieso bin ich so fertig und andere können da drumherum so ein Programm fahren?
Ja, wir haben jetzt auch noch die zwei Kinder daheim und halt du hast da deine eigenen Projekte am Leben halten müssen. Es war einfach viel zu gleich jetzt gerade.
Ja.
Das stimmt schon, oder? Und
auf jeden Fall.
Ja, eben.
Dann habe ich noch einen Hexenschuss gehabt letzte Woche.
Ja, das waren ein paar Sachen, die zusammenkommen sind.
Ja, voll. Ja, nein,
aber das mit dem Simon Schwarz und Manuel Rube, das war echt, war witzig.
Ja, cool gemacht, irgendwie voll. Echt lustig und unterhaltsam. Ich war irgendwie überrascht, dass es so eine alte, unter Anführungszeichen, Zielgruppe dann am Ende war, oder? Es war doch eher so 50, warum?
Ja, sie haben am Anfang eh gesagt, oder? Witzig, wie alt das Innsbrucker Publikum ist.
Ja.
Wir haben eher zu den Jüngeren gehört.
Wie war der Schmäh Après-Ski für Standardabonnenten des Kabarett, genau. Oder?
Das trifft es echt gut, ja.
Ja, na. Also das war auf jeden Fall das, was mich letzte Woche beschäftigt hat.
Ja.
Aber danke, dass ich dabei sein durfte.
Ja, echt cool. Danke, dass du dabei warst. Ist ja auch dann unser Projekt gewesen, zum Beispiel eben die Podcast-Aufzeichnung und so.
Das stimmt.
Ja.
Und ich fand es auch witzig, das muss ich jetzt auch noch kurz da droppen.
Was?
Ja, dass dann doch ich manchmal so dir Leute an die Hand liefer.
Das muss ich jetzt auch sagen, ja? Weil zum Beispiel der Uwe Walter, den hast du als, du hast doch mal bei dem eine Masterclass gemacht im Storytelling. Dann hast du das so cool gefunden, dann habe ich das gemacht, dann habe ich es auch cool gefunden. Dann haben wir eben schon mal da gehabt für einen Workshop. Und dann hat eben, da haben die Wörterseher einen Keynote-Speaker gebraucht quasi, der ein bisschen vom Fach ist, vom Film, aber auch Tourismus versteht, um ein bisschen der Allgemeinheit zu erklären, weil das ganze, die ganze Auflösung der, bei der Pressekonferenz war ja im Rahmen des Tourismus-Symposiums Felden. Da waren alle Kärntner Touristiker da, 400 Leute. Und der hat quasi da, der Uwe Walter, erklärt, wie sehr Film und Tourismus eben Hand in Hand gehen können. Das nennt man dann filminduzierter Tourismus, quasi wie der Film einzahlen kann auf den Tourismus. Und der hat das sogar gemacht und den habe ich durch dich kennengelernt und habe auch da ins Spiel gebracht. Und da war die perfekte Überleitung vom normalen Symposium auf unser Projekt.
Mhm.
Das war perfekt. Dann hast du mir die Brücke gelegt zur PR-Agentur. Du hast, ich hab gefragt, wer darf denn da passen für die ganze PR rund um das Projekt? Und dann hast du gesagt, ja, du kennst in München die Hansmann-PR. Und dann bin ich drauf gekommen, ich kenne da ja auch wem. Also oft mal, aber bei Projekten von mir legst du die erste Schiene.
Mhm.
Danke dafür. Du kennst halt auch alle und hast immer ein gutes Gefühl, was ja könnte passen. Das sage ich dir ja immer. Du hast das Gefühl ja auch.
Aber mir und fehlt dann immer das Selbstvertrauen.
Genau, dann fehlen da oft so die...
Die letzten Meter.
Ja, genau. Dass du es dann echt probierst oder machst.
Ja.
Aber warum?
Was keine
kann
Ahnung.
Schiefgehen? Das kann, was kann denn schiefgehen? Also das ist halt nichts wert.
Ist ja, das ist schon so diese Angst vorm Scheitern oder... Ja,
das ist, dann hast du auch voll viel gelernt. Wenn du scheiterst, dann weißt du, okay, so funktioniert es nicht.
Voll,
sehr
aber
wertvoll.
Ich bin, glaube ich, jemand, ich versuche immer die Kontrolle, das ist gerade so ein bisschen mein Thema, bin ich draufgekommen, dass ich aktuell wieder lernen darf, die Kontrolle abzugeben. Ich versuche, ganz viele Bereiche meines Lebens zu kontrollieren, beziehungsweise, also unterbewusst, nicht, dass ich jetzt, weiß ich nicht, aber ich merke einfach, dass ich mich wie verbeißt dann.
Mhm.
Und da ist es das ist ja genauso, oder? Du musst dann loslassen, du musst vertrauen, du musst in dich selber vertrauen. Du kannst die Sachen nicht kontrollieren, was da passiert.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja so volatil das, und so viel
voll
Einflüsse, dass das ja gar nicht, du kannst
ja, aber dadurch
schon planen.
Bremse ich mich unterbewusst einfach dann schon, indem ich mich dem Risiko gar nicht aussetze, weißt du, wie man?
Ja.
Weil ich könnte ja mein Gesicht verlieren und dann, ja, und das will ich unterbewusst nicht, das ist diese ja Angst. Und das merke ich total, dass ich das auf, also das spielt in eigentlich alle Bereiche meines Lebens, das hat da was mit, das ist bei den Kindern so, dass da was passieren könnte. Ich merke, dass wirklich dieses Kontrolle und dieses Versuchen, dass alles läuft und so, aber das ist extrem anstrengend und das merke ich gerade wieder, dass ich ja da eigentlich ins Gefühl gehen, also aus dem Kopf und ins Gefühl gehen darf und einfach mal loslassen und wieder entspannen darf. Und das habe ich jetzt lange nicht mehr gemacht. Also nicht nur, wir schauen eine Serie am Abend, sondern so richtig im Kopf mal wieder alles loslassen, ja, einfach wieder in das Vertrauen gehen. Mhm. Und ich merke zum Beispiel gerade voll, ich meine, ich wiederhole mich da dauernd, aber dass ich dieses Thema einfach habe, wo schaffe ich das? Wo schaffe ich es, endlich mal so richtig loszulassen? Dass ich mir nicht denke, ich mache jetzt irgendwas, weil ich mache dazu Content. Oder okay, dann schaue ich eine Serie, aber dann plane ich daneben irgendwie eh schon wieder auf Pinterest irgendwelche Moodboards und so.
Du meinst so richtig für die.
Genau, und ich glaube, dass es mir nur gelingt, das war früher halt einfach zum Beispiel beim Volleyballspiel. Du bist dann so in der Zone und du musst dich so auf das Spiel konzentrieren und auf deine Aufgaben, dass du an nichts anderes denken kannst. Ich sehne mich nach sowas zurück. Ich sehne mich danach zurück, irgendeine Aufgabe zu finden, wo ich einfach quasi abspannen und wo ich loslassen kann. Das war jetzt lustigerweise vor kurzem war ich Keramik bemalen und da war es auch so, dass ich danach war ich wirklich so, da darf wieder mal alles fließen und du bist dann nur dabei, irgendwas mit den Händen zu machen und du merkst richtig, wie der Kopf frei wird. Das habe ich früher immer beim Sport gehabt. Aber da komme ich einfach aktuell nicht so richtig hin, was ich mega schade finde, weil ich mir halt natürlich ja die Zeit dafür nicht gebe und so. Aber das wäre jetzt gerade so meine Aufgabe oder wo ich gerade voll viel drüber nachdenke, warum das so ist bei mir.
Mhm. Und ich finde, ich glaube dran, wenn du das tust, dann fliegen da auch wieder andere Sachen zu, die fallen da dann wieder leichter.
Ich habe halt auch gerade lustigerweise wieder vorher so ein Zitat gehört, habe es eh schon mal davor gehört, aber es ist dann witzig, wenn man es dann wieder hört und denkt sich, ah ja, es passt gerade voll gut. Du musst langsamer machen, damit quasi du an Geschwindigkeit aufnehmen kannst. Also du musst weniger machen, reduzieren, nicht in die Entspannung gehen, aber weißt du, was ich meine, sondern einfach to slow down, damit quasi der Rest deiner Projekte wieder Fahrt aufnehmen kann, weil ich glaube, nur so tankt man auf und da bin ich gerade.
Und kreativ sein heißt auch mal nichts zu tun.
Sich mal zu langweilen.
Genau.
Ja, voll.
Bewusst nichts zu tun, weil nur dann hast du wieder Platz, über was Neues nachzudenken.
Aber deswegen macht mir, du lachst über mich, gestern sind, glaube ich, 10 Pakete Wandfarbe angekommen. Aber da ist es genauso, dass ich halt, ich mache dann was mit meinen Händen und es ist ja eintönige Arbeit, eine Wand anzustreichen. Aber ich kann halt wirklich so richtig, ich lass los irgendwie im Kopf.
Deswegen, du magst das voll gern, gell?
Ja, es kommen jetzt neue Projekte.
Ja, ich freue mich, dann ist die Wohnung wieder schön.
Ich habe echt kurz überlegt, ob ich gestern schon anfangen soll, aber ich fühle mich körperlich jetzt echt noch nicht so fit, dass ich jetzt anfange, am Abend wieder zu streichen.
Und was
vielleicht mache ich es heute.
Ich bin gespannt. Es sind auf jeden Fall schöne Farben. Mhm. Aber was ich sagen wollte auch noch, was auf jeden Fall auch so wahr ist, ist, du musst auch scheitern. Also ich finde, man muss die Angst ablegen, das klingt so plump, ja, scheitern bringt die weiter, aber es ist halt echt so. Du musst die Angst ablegen, dass du irgendwas scheitern kannst, weil sogar wenn du scheiterst, hast du danach so viel mehr Wissen, okay, so darf ich es vermutlich nicht mehr machen, weil wir haben ja, wie du gesagt hast, letztes Jahr ein zacheres Jahr gehabt und eigentlich ist das Projekt mit dem Berglandfluss ist eigentlich gescheitert. Es ist zwar jetzt der Dreiteiler online und so, aber es ist
wir
halt nicht,
haben ihn noch nicht mal angeschaut.
Ich habe noch nicht mal angeschaut. Aber es ist auf jeden Fall nicht das geworden, was wir geglaubt haben. Und es ist eigentlich gescheitert. Wir haben eben nicht die letzte Rate und so voll bekommen und wir haben da so viel draus gelernt. Wir haben es einfach trotzdem gemacht, obwohl wir es während dem Prozess schon gemerkt haben, ja, es läuft einfach nicht super. Aber wissen, okay, so machen wir auf jeden Fall kein einziges Projekt mehr. Mhm. Und jetzt neues Projekt gehen wir jetzt schon anders an. Nicht mehr ganz so blauäugig und besser planend. Ja. Mhm. Also auch das, weil du gesagt hast, du hast dann Angst. Ja, aber das bringt dir ja auch was. Was soll denn so richtig schief gehen? Dass du dein Gesicht verlierst, gegenüber wem denn? Eigentlich nur gegenüber dir selber. Jeder andere vergisst alles innerhalb von ein paar
Voll,
Tagen.
Das ist ja auch das Nächste, das hängt ja auch damit zusammen, Feedback
das bist nur
von
du
außen.
Selber, ja.
Genau.
Wenn du was geil machst, sagst du, hey, hast du überhaupt Glück, dass sie es sagen, weil die meisten sagen es ja eh nicht, dass sie es cool finden, was du machst.
Stimmt.
Eher sagen dir die Leute was, wenn sie es scheiße finden. Und dann denkst du halt, ja, ah, okay, du hast das auch scheiße gefunden. Ja, okay. Ja, dann muss ich es wahrscheinlich echt anders machen nächstes Mal. Weil du denkst das ja selber auch, du findest das selber auch gut oder schlecht, was du machst.
Ich habe gerade überlegt, ob ich schon mal in meinem Leben irgendwo gescheitert bin. Also ich verbeiß mich so in die Sachen, die ich anfange. Für mich ist ja irgendwas, was ich anfange, muss ich fertig machen.
Mhm.
Und wenn ich dann merke...
Ja, das ist ja prinzipiell gut.
Ja, aber wenn ich dann merke, ich komme da nicht weiter, das war immer schon so, mir fallen gerade super viele Beispiele in meinem Leben ein, das heißt, dass ich plötzlich wie so eine Prüfungsangst auf der Uni entwickelt habe und dann hat ja auch jeder zu mir gesagt, lass es einfach, das wäre für mich... katastrophal gewesen. Daran bin ich fast mal so ein bisschen zerbrochen. Das war eigentlich so mein Einstieg, wo ich dann mit Coaching begonnen habe und angefangen habe, meine Themen aufzuarbeiten, mit dieser Prüfungsangst, weil ich einfach dann immer weitergekommen bin.
Also wäre das für dich ein fatales Scheitern gewesen, wenn du jetzt auch einen Bachelor nicht fertig gemacht hättest? Echt? Ich habe einen nicht fertig gemacht.
Ich weiß nur, dass ich, also ich war dann an dem Punkt, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, dass ich mir wirklich gesagt habe, ich habe die Prüfung dann, das war Mathe. Mathe war ja immer schon mein Steckenpferd sozusagen. und die musste ich auf der Uni dann zum vierten Mal. Viertes Mal ist der erste kommissionelle Versuch. Und wenn du es beim fünften Mal sozusagen fliegst, dann wirst du exmatrikuliert, oder? Wenn du eine Prüfung fünfmal nicht geschafft hast.
Ja, genau.
Dann fliegst du. Und dann bin ich beim dritten Mal durchgefallen und dann war es nur, dass ich mir gesagt habe, okay, passt, ich gebe jetzt wirklich alles. Ich lerne jetzt so viel ich kann. Davor habe ich halt, beim ersten Versuch habe ich gar nicht viel gelernt, bin ich einfach hingegangen, beim zweiten Versuch habe ich ein bisschen gelernt, bin geflogen. Beim dritten habe ich wirklich gelernt und bin geflogen und das war dann eigentlich der Knackpunkt, wo ich gedacht habe, fuck, ich schaffe das einfach nicht. Und dann war ja echt so, dass ich schon in der Agentur gearbeitet habe und auch mein Chef gesagt hat, ob du jetzt den Bachelor machst oder nicht, ist ihm eigentlich völlig plunzen. Ich werde deswegen ja nicht mehr verdienen. Also ich hatte eigentlich keinen Anreiz, das irgendwie fertig zu machen, außer halt quasi meine eigene Motivation. Und dann habe ich gesagt, passt, ich lerne jetzt wirklich so viel und wenn ich es, und das war ganz, das habe ich gefühlt und da, ich war davon überzeugt, wenn ich es beim vierten Antritt jetzt nicht schaffe, dann lass ich es. Das wäre die Entscheidung gewesen. Und dann habe ich es mit voller Punktezahl bestanden. Das war die einzige Prüfung auf der Uni, die ich mit 100% bestanden habe. In Mathe.
Sauber.
Und das war dann halt so, und danach ist es ja auch geflowt. Das war dann irgendwie so, okay, passt, das war jetzt der Knackpunkt und dann ist wieder Knoten wieder aufgegangen. Mhm. Und so habe ich mehrere. Ich war so mit meinem Ex-Freund, der wollte am Anfang keine Beziehung mit mir. Ich habe den in das reingequatscht und ich habe einfach so lange nicht locker lassen, bis ich den davon überzeugt habe. Und dabei bin ich auch fast auf der Strecke geblieben. Und es war immer so, weil es wäre dann auch so gewesen, da hätte man in Volleyballkreisen irgendwie blöd geredet und ja, ist sie halt eine von diesen Volleyball-Chicks gewesen. Aber ich sage, na, ich nicht, das bin nicht ich. Und deswegen habe ich den in der Beziehung gequatscht. Und deswegen war das ja mit uns auch dann so, dass ich da habe ich auch, da habe ich wieder mal loslassen in meinem Leben und habe gedacht so, puh, keine Ahnung, was ich für den empfinde. Ich schaue jetzt einfach wirklich mal, was passiert. Und ich habe wirklich geschaut, was passiert. Also ich weiß auch, wenn ich loslasse in meinem Leben, dass ich immer große Sachen.
Dann passieren die guten Sachen.
Die großen Sachen passieren. Aber
hast du gerade gesagt, ich bin eine gute Sache, die dir passiert ist?
Ist ja wohl selbsterklärend, oder? Aber ja, es ist gerade spannend. Ich denke wirklich gerade wieder sehr viel nach. Vielleicht sollte ich wieder mal vom Kopf ins Gefühl gehen.
Aber du hast ja eher schon so viel geschafft eben. Aber wie du sagst, oder du hast gerade eigentlich erkannt, die guten Sachen sind da immer passiert, wo es vielleicht nicht so sehr geplant
war. Ja, aber Steff, sag mal zu jemandem, der gerade voll angespannt ist, mach die mal locker.
Nein, ich weiß schon, das ist wie wenn ein paar zornig ist, sag, beruhig dich mal.
Ja, genau.
Ist schon klar, dass das so nicht funktioniert.
Genau.
Aber du kennst dich ja selber jeden Tag besser und weißt, dass das so ist, das ist ja schon mal ein guter Grundsatz.
Ja, aber trotzdem
kenne
ich den, habe ich mich nicht gecodet quasi. Ich weiß nicht den Schlüssel, wie das.
Mal, wenn den jemand für sich selber hätte, ist das Beste. Ich glaube, den hat keiner zu 100%, aber du weißt zumindest, wo du ansetzen musst und es hat ja schon öfter mal funktioniert, oder?
Aber nichtsdestotrotz habe ich in Felden auch nochmal so nachgedacht, weil ich da mit ein paar. Eben mit dem Chef von der PR-Agentur und so. Wenn du dann mit Männern auch sprichst und dann merkst, wir von welchem anderen Level Männer einfach auch manchmal wegstarten. Und ich meine jetzt gar nicht so die Bildung oder natürlich, wenn man aus einem akademischen Haushalt kommt, dann ist natürlich ja logisch, dass man andere Möglichkeiten hat, selber Ausbildungen zu machen, etc. etc. Das meine ich jetzt gar nicht, sondern ich meine es auch vom Mindset. Und mir wird da schon immer wieder erklärt, dass Männer und Frauen oder Jungs und Mädels einfach zum Teil schon noch sehr unterschiedlich erzogen werden. Von dem, was man einfach Männern zutraut, was die sich selber zutrauen und wie Frauen erzogen werden. Du bist immer viel ängstlicher, man ist viel vorsichtiger, man ist viel überlegter. Und diesen Klotz am Bein, den haben Männer oft nicht.
Das stimmt. Da hätte ich echt da gern den Grund wissen. Ist das.
Irgendwas, ich glaube, das liegt wirklich auch zum Teil in der Erziehung.
Ja?
Mhm. Dieses Selbstbewusstsein zu haben. Also keine Ahnung, ich habe dann mit jemandem geredet, der hat dann halt einfach eine Agentur mit 32 angestellt und ich war so, krass, aber weißt du so, uns unterscheidet jetzt am Ende des Tages gar nicht so viel von dem, was man vielleicht Background hat, was man an Ausbildung gemacht hat. Okay, er ist jetzt vielleicht 10, 15 Jahre älter. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir dann gedacht, ich spüre, dass da ein anderes Mindset dahinter ist. Und ich spüre, dass ich da wie mit zwei angezogenen Handbremsen oft da unterwegs bin. Und ich glaube schon, dass das eben was damit zu tun hat, mit diesem sei ja liebes, braves Mädel, eck nicht zu viel an, sei nicht zu laut. Also ich glaube, Mädels und Frauen wurden bisher, ich hoffe, dass wir gerade was anders machen, aber wurden immer sehr so erzogen, nicht anzuecken. Und was sagt man, wenn ein Bub irgendwie Blödsinn baut? Sagt man, ja, es sind halt Buben. So.
Ja, das stimmt schon. Da ist ganz viel, glaube ich, Erziehung.
Ja.
Ganz viel Gesellschaft, Struktur, die seit ewig so ist.
Oder was sagt man zu einem kleinen Mädel, wenn man sagt, Ma, bist du ein hübsches Mädel?
Ja, ja.
Und was sagt man zu mir, boah, du bist aber mutig, du bist aber wild.
Voll. Aber so. Ich finde, wir machen jetzt mit unseren Mädels das echt ganz anders. Also bin ich da voll gespannt, was da in 20, 30 Jahren, wenn wir so lange leben dürfen, alles passiert.
Voll, aber trotzdem merke ich ja, dass man, ich sag auch tendenziell eher, schaust du halt hübsch aus. Ich höre mich dann selber und versuche es anders zu machen, aber man kommt ja aus der eigenen Prägung und kann mit viel Arbeit versuchen, was anders zu machen. Mhm. Aber manche Dinge wird man ja trotzdem auch weitergeben. Aber das fand ich so spannend, auch zu sehen, wie unterschiedlich da Männer wegstarten.
Naja, das stimmt.
Allein von dem, was sie sich selber zutrauen in vielen Dingen.
Das haben wir eh, mit wem haben wir das kurz besprochen, dass einfach Männer trauen sich einfach tendenziell mehr zu, als sie echt können, und Frauen weniger, als sie echt können.
Gibt es ja die Studie zu den Bewerbungen. Ja. Also Männer bewerben sich auf ein Anforderungsprofil, wo sie 80% erfüllen, und Frauen, glaube ich,
120,
wie war das bei Frauen? Also die müssen nahezu 100%.
Also 120 geht ja gar nicht.
Oder fast alle Punkte erfüllen, nur dann wird sich eine Frau überhaupt drauf bewerben.
Mhm.
Und das sagt so viel über das Mindset einfach aus.
Voll. Aber eben, ja, da war interessant mal, wie viel ist das Aneignung, wie viel ist das schon quasi in den Genen?
Ja.
Das war interessant.
In den Genen, ich glaube, dass das schon einfach soziale Prägung und Erziehung auch einfach ist.
Ja, keine Ahnung, vielleicht ist das ja von früher die Jäger und Sammler, keine Ahnung, was da alles ist.
Weiß ich jetzt nicht.
Keine Ahnung, ja. War interessant. Jetzt reden wir schon fast eine Stunde.
Ja, ist halt eine Lava-Folge, es passt ja.
Lava-Folge.
Hast du eine Beobachtung?
Ich hätte eigentlich eine Beobachtung, ja.
Erzähl.
Du schimpfst mir immer, wenn ich mich mit meiner Jeanshose, die ich am Tag angehabt habe, zum Beispiel auf die Couch oder aufs Bett sitze.
Ich weiß genau, was kommt.
Stimmt das? Das ist nervig, gell?
Das ist ja ekelhaft.
Ja, aber du kommst daheim, ziehst deine Hosen aus und deine Jacken oder whatever und legst
und
es auf
BH?
Und legst es auf mein Bett.
Warum da liegt ja die Tagesdecke drauf.
Nein, die liegt da selten. Warum ist das okay? Das ist für mich eins zu eins der gleiche Move. Das finde ich auch nicht okay.
Ich glaube, Bakterien übertragen sich nur im getragenen Zustand, weil da die Körperwärme quasi die Bakterien von der Kleidung auf die Bettdecke überträgt.
Okay, passt. Lassen wir es so stehen.
Ja, wir haben im Schlafzimmer einfach nichts, wo man unsere Klamotten fein aufhängen kann. Deswegen schmeiße ich es dann halt auf den Boden, dann gibt es halt diesen Haufen. Du hast nur einen Hocker und diesen hinter der Tür und so einen Anhänger, hätte ich bald gesagt, wie nennt man denn das? Und so einen Haken.
Wie ein Hakel.
Ja, daran liegt es.
Okay, daran liegt
es. Aber super spannende Beobachtung.
Super Beobachtung.
Danke.
Hast du eine Beobachtung?
Ja, ich habe echt da nur eine Beobachtung aus Kärnten. Wir waren dann am nächsten Tag beim Frühstück und dann saßen wir halt da in so einer kleinen Gruppe und dann kam ein Typ rein und das war scheinbar Italiener, auf jeden Fall hat er Italienisch gesprochen und hat da ganz wichtig telefoniert und war sehr busy und er hat sich, also ich saß halt genau so, dass ich ihn irgendwie im Blickfeld hatte und dann hat er sich einen Espresso bestellt. Und dazu an Jägermeister und es war ungelungen, es war 9.30 Uhr in der Früh. Dann hat da vorm Espresso den Jägermeister geäxt, danach den Espresso hinterher, hat zahlt und ist wieder gegangen. Und ich war so, ich habe sowas noch nie gesehen, dass man sich wirklich an Jägermeister um 9.30 Uhr in die Figur schießt.
Also wenn das sein tägliches Ritual ist, dann hart.
Das wäre, irgendwie hätte mich dann echt interessiert, was macht der? Oder er hat halt so, hat er auftreten gehabt, als wäre er halt mega busy. Und
der traut sich vielleicht auch mehr zu, als er kann.
Keine Ahnung, aber ich war dann irgendwie echt schockiert. Ich war so, der hat gerade einen Jägermeister geäxt und seinen Espresso dazu und dann ist er wieder gegangen.
War ja.
Das war meine Beobachtung.
Ja, dass man das dann, ich hab den auch gesehen, den Typen, das ist echt hart.
Ja.
Der, glaube ich, ist halt, also es ist ja in Felden alles in 2-3 Monate gebündelt, Vollgas.
In Felden schneit es auch, meinst du? Das ganze Jahr?
Schneit es das ganze Jahr. Aber vor allem in 2-3 Monaten im Sommer ist ja da alles gebündelt, was Tourismus betrifft. Von dem her, glaube ich, sind da ein paar Leute irgendwie vor Ort, die da Bars haben oder in Bars arbeiten, die da Vollgas geben und davon das restliche Jahr zehren, so glaube ich.
Aber heftig.
Ja, aber mich würde noch voll interessieren, so wie wir vorher gesagt haben, so eine Studie zu, was sich Mann und Frau zutrauen und wo das herkommt. So. Weil wenn man da echt so viel mit Bildung und Erziehung machen kann, da hat mich das voll interessieren, so dass wir das echt bei unseren Mädels so anwenden.
Ich bin Wurst.
Nein, bei dir auch.
Bei mir ist der Zug schon abgefahren.
Ein bisschen, na Spaß. Nein, aber mich interessiert das volle eigentlich so, woran das liegt und was man da kann.
Das sind ja die Sachen, ja, gegen die ich mich auch so, ja, auflehne oder weswegen ich auch laut bin für feministische Themen.
Ja. Ich kann jetzt da gar nicht aufhören, drüber nachdenken, weil.
Ja, weil mir das ja auch, und da fängt ja Gleichberechtigung auch schon an.
Ja, voll. Eben, dass die Frauen ja aktiv irgendwie dagegen arbeiten, aber warum?
Wie Frauen arbeiten aktiv dagegen?
Dass du die aktiv kleiner machst, unbewusst. Aber warum? Woher kommt das? Und was kann man dagegen tun?
Ja. Seit, weiß ich nicht, Jahrtausenden klein gehalten werden.
Genau,
irgendwo.
Und sind das jetzt die guten Ansätze, dass wir mit unseren Mädels so die Rituale machen und das, sie sind mutig, sie sind schlau, sie sind tapfer.
Ja, es kann auf jeden Fall nicht schaden.
Ja, es kann auf jeden Fall nicht schaden. Nein.
Aber du kannst ja da in die Recherche gehen und uns nächste Woche davon berichten, was du rausgefunden hast.
Ich probier's.
Ja. Wir hätten eigentlich ja nur ein Hauptthema mitgebracht. Ich glaube, das müssen wir verschieben.
Ja,
wir haben uns verplaudert. Aber es war schön.
Ja, voll schön.
Ich hoffe, wir haben euch nicht zu sehr gelangweilt mit Insider-Talk von Am Wörthersee.
Jetzt ist es einmal vorbei mit Am Wörthersee fürs Erste.
Nein, ich finde es spannend und man darf seine Erfolge feiern.
Ja, finde ich auch. Das habe ich von dir lernen müssen. Das habe ich meistens nie gemacht. Ich habe kein Studium, keinen Wettkampf oder irgendwas, wo ich gut war, oft so gefeiert. Ich habe einfach so, ja, passt und weiter.
Ich habe da mal ein Seminar gemacht, übrigens auf der Uni bei diesen Seminaren, wo du die auch für Zeitmanagement angemeldet hast, aber es leider verpasst hast, dann die anzumelden.
Habe ich schon mal erzählt, glaube ich, die Anekdote.
Da habe ich so ein Mental-Coaching-Seminar damals gemacht und der war ziemlich cool, der hat da ganz viele Tennisspieler und so gecoacht. Mhm. Und der hat dann, also eine Aufgabe war zum Beispiel, alle Erfolge, die man in seinem Leben gehabt hat, aufzuschreiben. Und das war dann, also von, du hast ein Seepferdchen im Schwimmen geschafft, so. Ja. Alles, was du in deinem Leben erreicht und geschafft hast. Du hast die Aufnahmeprüfung für die Uni geschafft, du hast die Führerscheinprüfung geschafft und so. Jeden nur so kleinen Erfolg ist ein Erfolg. Und das war die Aufgabe, das alles aufzulisten. Und dann wird da eigentlich erstmal klar, was du in deinem Leben alles schon geschafft hast. Und er hat da gesagt, jeder nur so kleine Erfolg gehört am Ende für sich selber in irgendeiner Form gefeiert, dass man sagt, ich stoße drauf an, ich gönne mal kurz Essen oder so. Also irgendeine Anerkennung sich selber zu geben für Erfolge, die man schafft und nicht nur so weiterhetzen zum Nächsten. Weil da war dann auch so witzig, dass er dann, ich musste das alles aufschreiben und dann habe ich halt irgendwas stehen gehabt, was ich jetzt nicht mehr mit Sportstudium und hat er gesagt, wie, du hast die Aufnahmeprüfung fürs Sportstudium geschafft? Und ich so, ja, genau. Und hat er gesagt, ja, aber wieso steht das nicht da? Und dann war ich so, genau, stimmt. Ja. So was habe ich auch geschafft. Also man vergisst ja auch die eigenen Erfolge und wo man mittlerweile schon steht und will immer nur nach oben, also man schaut oder orientiert sich ja nur nach oben und noch weiter und noch schneller und wenn man auf einem Gipfel steht oder schaut man genießt nicht die Aussicht, sondern man schaut zum nächsten Gipfel und sagt, nächste Woche muss ich aber da auf, weil der ist noch höher.
Ja, stimmt voll. Das habe ich von dir gelernt, danke.
Ja, habe ich auch gelernt.
Ja.
Ich würde sagen, in diesem Sinne.
Warte, ich habe noch eine Frage.
Echt? Ich muss so dringend aufs Klo, Steff.
Nur die Frage. Oh. Was hältst du für Doppelnamen?
Sagt der Mann, der noch nie seinen Namen abgeben musste.
Ja.
Weiß ich nicht. Prinzipiell muss das jeder für sich selber entscheiden. Ich kann schon verstehen, wenn man heiratet und sagt, ich will meinen Namen nicht abgeben.
Hm. Weil es kann ja jeder einfach seinen behalten ohne Doppelnamen. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten.
Es gäbe es auch, ja.
Okay, also du bist meinungslos zu Doppelnamen.
Ich finde, das darf jeder so machen, wie er gerne möchte.
Ja. Passt.
Was ist deine Meinung zu Doppelnamen?
Frau Eppacher-Ager. Na, ich hätte, wenn dann, den einen oder den anderen.
Du hättest deinen Namen nie abgeben, ja.
Ich habe gesagt, pragmatisch den kürzeren.
Du hättest aber meiner kürzer gewesen, wäre, hättest du nie deinen Namen abgeben.
Stimmt. Danke, dass du deinen Namen abgeben hast.
Ja, da bin ich immer noch manchmal ein bisschen traurig, aber ich habe es akzeptiert. Weil Eppacher-Ager hätte echt auch nicht gut geklingelt.
Na eben, ja. Okay, Frau Eppacher, in diesem Sinne, jetzt lasse ich die.
Nein, jetzt bin ich Frau Ager.
Also Frau Ager.
Das klingt manchmal immer nur schräg.
Auf jeden Fall, ihr könnt uns Fragen stellen, auch zum Wörthersee-Projekt oder alles, was euch interessiert. Über Bewertungen freuen wir uns natürlich. Und nächste Woche gibt es wieder ein Thema.
Wir wären sogar vorbereitet gewesen.
Ja.
Nächste Woche mehr. Aber ich muss so dringend aufs Klo. In diesem Sinne, eine schöne Woche.
Schöne Woche.
Tschüss.
Tschüss.